Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir steigen ein in die Predigt und es geht um Psalmen. Um einen Psalm, Psalm 73, alte Heilmittel neu entdeckt. Dieses Heilmittel hat uns Gott gegeben in seinem Wort. Und wir wollen miteinander eintauchen in eines von diesen Heilmitteln, in ein Psalm 73. Wer mit mir aufschlagen will, darf das sehr gerne tun. Psalm 73. Ein altes Heilmittel. Kürzlich waren wir mit unserer Familie in den Ferien, in einem Feriendorf, und unsere Kinder spielten auf dem Spielplatz plötzlich ein helles Geschrei. Eines von unseren Kindern wurde gestochen von einer Wespe. Wir hatten natürlich keinen Fenistil-Stift dabei, aber da kam plötzlich jemand mit einem Büschel Gras in der Hand, so schien es, Spitzwegerich. Ein altes Heilmittel gegen Insektenstiche. Wir haben es geglaubt und aufgetragen, wahrscheinlich hat es geholfen. Tatsächlich habe ich nachgeschaut, das ist wirklich gegen Insektenstiche, ein altes Heilmittel. So hat Gott uns Pflanzen gegeben für unseren Körper, auch manche für unsere Psyche. Und er hat uns Gottes sein Wort gegeben für Glaubenszweifel und Nöte. Und so eine Medizin wollen wir heute zu uns nehmen, im Psalm 73. Psalm 73, ein Psalm Asaf. Wer war Asaf? Hat etwa 1000 vor Christus gelebt, war ein Zeitgenosse von David. Asaf war Liedervertoner. David hat Hitparaden geschrieben und Asaf hat sie vertont und dann wurden sie in Israel rauf und runter gesungen. Schöner Job, oder? Dann hat er im Tempel gearbeitet, war bei den Gottesdiensten dabei, hat immer wieder gehört, wie Gott mächtig eingegriffen hat in der Geschichte. Und heute, wir müssen sagen, dem Asaf ging es doch gut. So einer hat sicher nie einen Glaubenszweifel. Aber wir lesen im Psalm 73 ganz etwas anderes. Und wir wollen zuerst einmal eintauchen in die Nöte und Zweifel von Asaf. Wir entdecken nämlich drei Notlagen. Und zwar beginnen wir beim Vers 12. Da sagt Asaf: Siehe da, sieh dort, diese, die Gottlosen, die sind glücklich, wörtlich Shalom, inneren Frieden haben sie. Genau das, was Asaf sich eigentlich auch wünscht. Sie sind glücklich und werden reich. Sie nehmen immer zu an ihrem Reichtum. Das Vergleichen hat dem Asaf Schwierigkeiten bereitet. Und das Vergleichen hat seine Notsituation nur noch viel größer gemacht. Rahel und ich, etwa 2 Jahre, nachdem wir geheiratet haben, waren wir überglücklich. Rahel war schwanger und die ersten Ultraschalluntersuchungen, alles gut, ein neues Leben, es bewegt, wunderbar, es winkt. Dann war ich auch einmal dabei bei einer Ultraschalluntersuchung. Zum Glück war ich dabei. Die Frauenärztin hat nämlich gesagt, es tut mir leid, ihr Kind lebt nicht mehr. Und anstatt, dass wir uns freuen konnten für das neue Leben, da war Trauerarbeit angesagt. Wir haben dann alle informiert, die schon gewusst haben, dass wir ein Kind erwarten. Wir haben Beerdigung vorbereitet, einen kleinen Sarg angemalt. Aber das Schwierigste war im Nachhinein, wenn andere da waren, die hatten eine glückliche Schwangerschaft. Und Rahel hat mir dann oft gesagt, weißt du, ich habe den Eindruck, alle sind schwanger und sie weiden, so hat sie es gesagt, sie weiden auf dieser grünen, blumigen Wiese, die ich mir in meiner Schwangerschaft ausgemalt habe. Und ich stehe vor dran und darf nicht. Das Vergleichen, das eine große Not dann herbeigeführt hat. Und ich glaube, solche Situationen erleben wir alle, dass wir uns etwas wünschen, aber es kommt nicht und dafür haben es andere. Und dann kommt das Vergleichen und es macht uns innerlich kaputt. Es kann sein, dass du gerne arbeiten möchtest, aber nicht kannst, weil du krank bist. Und dann sind noch andere da, die sagen, ja, arbeite doch mal. Und du denkst, ja, ich möchte, ja, aber es geht nicht. Und Gott, wieso? Es gibt Menschen, die wünschen sich so sehr einen Ehepartner. Aber es ist keiner da. Und dann scheinen alle zu heiraten und das tut so weh. Oder Kinder, oder andere haben viel gesündere Kinder oder anständige Kinder und man vergleicht und es schmerzt einfach. Und Asaf ging es auch so. Er hat verglichen und es hat ihm wehgetan, ein Glaubenszweifel. Dann weiter, im Vers 13 erleben wir eine Glaubenskrise durch Misserfolg. Da heißt es, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Gott, ich habe mir so Mühe gegeben. Ich habe alles daran gesetzt. Kürzlich hatte ich wieder mal so eine Glaubenskrise in meinem Büro. Eine Stunde lang habe ich mit Gott gehadert. Da habe ich gesagt, Gott, ich lese doch die Bibel jeden Tag. Ich bete doch. Was kann ich noch mehr machen? Ich möchte doch. Und die Probleme sind immer noch da. Und es ist immer noch gleich harzig und es geht nicht vorwärts. Und Gott, wieso? Am Schluss musste ich sagen, ja Gott, ich kann dich nicht dazu zwingen, Erfolg zu schenken. Scheint Misserfolg, der uns Glaubenszweifel beschert. Vielleicht ist es bei dir eine Krankheit, die du schon lange mitträgst und du betest immer wieder, aber es passiert einfach nichts. Oder du wünschst dir so sehr, dass jemand zum Glauben kommt. Und ich staune, was Menschen investieren in andere. Sie laden sie ein zu sich nach Hause, sie gehen mit ihnen essen, sie unternehmen etwas, sie verbringen Zeit, sie investieren Zeit und Geld. Vielleicht kommt dann auch jemand in die Gemeinde und man freut sich sehr, dann plötzlich ist er wieder weg. Und man denkt, soll es denn umsonst sein? Misserfolg, das Asaf geplagt hat. Dann im Vers 14 auch die fehlende Perspektive. Asaf scheint hier eine Depression zu haben. Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Jeden Morgen ist wieder die Last des Tages, die mich fast erdrückt und ich kann fast nicht aufstehen. Asaf sieht sich, die Last, die ihn erdrückt und fast und keinen Ausweg, keine Perspektive. Genau das ist ja das Schwierige, wenn wir eine Notsituation erleben. Wir wissen nicht, wie lange geht es noch so? Wann greift Gott endlich ein? Und das ist so schwierig, die Perspektive auf Gott zu halten. Aber wenn wir hier diese Notsituationen so anschauen, ist es nicht tröstlich, dass du wissen darfst, dass deinen Glaubenszweifel, deine Depression, deine Krankheit, dein Misserfolg nicht eine gottlose Situation ist. Nein, Gott hat sie hier beschrieben. Gott kennt diese Situation. Und Gott kennt auch dein Herz. Er kennt, nicht nur steht es hier, sondern Gott kennt auch dein Herz und er weiß auch, wie es dir geht. Ist das nicht tröstlich? Gott ist hier. Und möchte dir heute begegnen und dir heute neuen Glaubensmut schenken. Und wir wollen schauen, was für Glaubensmittel es denn gibt. Das erste haben wir hier schon erlebt, das Ausschütten der Zweifel und der Nöte. Dass wir das alles, was uns beschwert, dass wir das einmal ausschütten und vor Gott bringen. Es gibt leider Christen auch, die machen das nicht, sondern sie kompensieren ihre Not mit einer Sucht, Alkoholsucht oder Spielsucht. Oder sie fügen sich in Gedankenschmerzen zu oder physisch. Und das ist das erste Mittel, einmal ausschütten. Das Herz bei Gott ausschütten. Wenn man das Herz ausschüttet, dann geht alles raus, oder? Also wenn ich eine Flasche ausschütte, dann ist da nichts mehr drin. Und so ist es mit dem Herzen auch. Wir bringen all unser, was in unserem Herz ist, zu Gott. Und vielleicht brauchst du heute auch jemand, der dir zuhört. der dir hilft, das, was in deinem Herzen ist, zu Gott zu bringen. Und genau das hier soll in diesem Gottesdienst geschehen. Dieser Gottesdienst soll etwas bewegen in deinem Leben. Hier vorne sind nach dem Gottesdienst Menschen, die nehmen sich sehr gerne Zeit zuzuhören und mit dir zu beten. Ein weiteres Heilmittel, das wir hier entdecken, ist ganz interessant. Im Vers 15, dort lesen wir nämlich, ihr müsst einmal gut zuhören, was hier steht. Es ist nämlich das erste Gebet, das im ganzen Psalm geschrieben steht. Hört einmal gut zu, ob ihr hört, wo, warum, dass dieser Vers ein Gebet ist. Hier sagt Asaf, hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Wieso ist es ein Gebet zu Gott? Weil hier Gott angesprochen wird, das Geschlecht deiner Kinder. Hier sehen wir, Asaf hat seine Zweifel zurückgelassen und er hat schon ein bisschen mehr zu Gott gefunden. Und was ist der Grund, dass er wieder zurück zu Gott gefunden hat? Das Geschlecht seiner Kinder. Wer ist das? Ist es einfach alle, die von Abraham abstammen, das Volk Israel? Nein, die Bibel sagt, alle, die in den Glaubens, die in ihrem Leben Gott vertrauen und Glaubensschritte tun, die gehören zu Gottes Volk, zu seinen Kindern. Wie sieht das heute aus? Wie kann man heute zu Gottes Volk gehören? Zuerst einmal, ich habe hier eine Grafik mitgebracht, die kennt ihr vielleicht, 4 Punkte. So kann man zu Gottes Volk gehören. Zuerst muss man verstehen, Gott liebt dich. Gott hat die ganze Welt geschaffen, wunderbar, nämlich mit einem einzigen Gedanken, dass er dich hineinsetzen kann und dass du dich erfreuen kannst an all dem Schönen und Guten. Heute Abend grillieren wir zu Hause. Wunderbar. Das hat Gott uns gegeben, damit wir uns erfreuen daran. Es zeigt Gottes Liebe zu dir, zu mir. Aber dann ist die Sünde in die Welt gekommen. Eine Trennung zwischen mir und Gott, die Bibel sagt, das ist wie eine Mauer. Und unsere Gebete können nicht zu Gott, weil wir Sünde in unserem Leben haben. Und durch diese Sünde kommt auch alles Leid und Not und das auch die Zweifel auslöst. Wir lügen, wir stehlen, wir reden schlecht über andere. Die Folge davon ist, dass Familien kaputt gehen und großes Leid passiert. Das ist die Folge der Sünde, die Not in unserer Welt. Aber dann kommt das Kreuz. Jesus selber kommt auf diese Welt und Jesus durchleidet all diese Not und Schwierigkeit und Zweifel. Du musst wissen, du gehst nicht alleine hindurch, durch deine Not und Schwierigkeit, sondern Jesus fühlt mit dir, er trägt mit dir. Und noch mehr, Jesus stirbt am Kreuz und dort trägt er die Strafe für all meine Schuld, so dass ich Vergebung haben darf. Und die Bibel sagt, Johannes 1, Vers 12, alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, denen gab er Macht und Fähigkeit, Kinder Gottes zu werden. Du darfst ein Kind von Gott sein, du darfst zu seiner Familie gehören, wenn du an Jesus glaubst. Und das Fragezeichen, wie steht es heute damit bei dir? Gehörst du schon zu diesem Volk von Gott? Wenn nicht, dann ist heute der Zeitpunkt, auch hier vorne nach dem Gottesdienst, diese Schritte zu tun. Und wenn man im Glauben unterwegs ist, dann gehört man zur Familie von Gott. Das lesen wir hier im Vers 15. Die Familie, das Geschlecht seiner Kinder, das ist der Grund, warum Asaf wieder zurück zu Gott gefunden hat. Dann auch im Vers 17, dort wird das Heiligtum von Gott beschrieben. Das Heiligtum, das ist dort, wo Gott wohnt. Wo wohnt Gott heute? Nicht in einem Haus mit Steinen, sondern er ist dort, wo 2 oder 3 im Namen von Jesus zusammenkommen. Das ist heute. Jesus ist mitten unter uns und er will uns heute Morgen begegnen. Und die Gemeinde ist der Grund, ein Heilmittel, um beim Glauben zu bleiben. Ist wie die Familie, wo man hineingepflanzt ist. Wir alle haben eine Familie oder eine Pflegfamilie und die Eltern haben die Aufgaben, die Kinder zu erziehen und sie zu fördern und ihnen Kleidung und Schutz und Nahrung zu geben, dass sie aufwachsen können. Die Familie ist die Identität von den Kindern und gibt Halt. Kinder kommen von der Schule nach Hause aufgebracht, wie sie ungerecht behandelt wurden, und bei Mami können sie loslassen und das Mami kann sie wieder beruhigen. Und der Papi, ja, der ist Grund, um stolz zu sein. Wir, als wir Kinder waren, wir und meine Cousins, wir haben im selben Quartier gewohnt und wir haben viel miteinander gemacht und wir haben manchmal gewetteifert. Mein Papa ist größer und stärker. Er arbeitet nämlich bei der Armee, haben meine Cousins gesagt. Er kennt so viele Leute. Und wir haben gesagt, und mein Papa hat einen Traktor und so weiter. Also die Familie gibt den Kindern Identität und einen Halt. Und so wie Gott uns eine Familie gegeben hat, um die ersten Lebensjahre gesund und gut zu durchleben, so gibt Gott uns die Gemeinde von dem Zeitpunkt an, wo wir gläubig werden, bis dass Jesus uns zu sich nimmt. Gibt uns Gott die Gemeinde, um Halt und Identität zu haben im Glaubensleben. Das heißt nämlich in Apostelgeschichte 2, dass alle die, die zum Glauben gekommen sind, von Gott zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Gott aber fügte täglich der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Du, wenn du an Jesus gläubig geworden bist, bist in der Gemeinde hinzugefügt und die Gemeinde hilft dir, im Glauben sicher unterwegs zu sein. Die Gemeinde ist unglaublich wertvoll für unseren Glaubensleben. Ich will ein bisschen schwärmen. Als ich jugendlich war in Sumiswald, da war ich das erste Mal in der Jugendgruppe, etwa mit 18. Und da war Matthias Maurhofer dort und beim ersten Jugendanlass, da waren wir in einem Restaurant und wir haben Bowling gespielt oder Kegelbahnen heißt es im Emmental. Wir haben gekegelt und das ist Blauer Aff, das Restaurant, das weiß ich noch. Wir haben dort gekegelt im Blauen Aff und dann nach dem Spiel sind wir zusammengestanden und dann hat Matthias gesagt, komm, wir beten noch. Und das hat mir so Eindruck gemacht, hier Vorbilder zu haben im Glauben. Und ich habe gedacht, ja genau, so möchte ich auch einmal überzeugt Jesus nachfolgen. Die Gemeinde gibt uns Vorbilder, wo wir sagen können, ja, ich möchte auch so wie der. Gott, hilf mir auch so. Oder der Hauskreis hilft uns, Menschen besser kennenzulernen. Hilft uns zu sehen, andere haben auch mit dem genau gleichen Problem zu kämpfen. Wir wollen miteinander vorwärts gehen. Und wenn der nicht aufgibt, dann gebe ich auch nicht auf. Ich will auch wieder auf Gott vertrauen und Zeuge sein und mutig sein. Oder gestern am Abend, da war Jugendgottesdienst hier. Sah alles ein bisschen anders aus. Und das war so motivierend für mich, so viele Menschen zu sehen, die sich investiert haben, Stühle weggeräumt, Gastro, alles aufgebaut. Und da stand Jakob hinter der Theke und hat Hotdog verschenkt, das erste Mal. Und das war so motivierend zu sehen, wie sich Leute hier mit Freude investieren. Also die Gemeinde motiviert, im Glauben vorwärts zu gehen. Die Gemeinde ist auch sehr wichtig für unsere Lebensführung. In der Gemeinde erfahren wir, wie das Gott unser Leben führen will. In dem Zentrum von dem Gottesdienst steht die Predigt. Und hier erfahren wir genau das. Und in der Gemeinde sind auch Leute da, die beten für uns. Und bitte achte das Gebet von anderen für dich nicht zu gering. Ich habe hier die Krankengebetsliste einmal durchgeschaut. Wir beten da ja regelmäßig für sich oder am Mittwochabend auch regelmäßig für Menschen, für Susanna, für Andi, für Judith, für Moni und noch viele, sie sind alle hier aufgeschrieben. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Sie alle sagen Danke. Danke, dass ihr uns im Gebet mittragt. Wir spüren, eine Gemeinde steht hinter uns. Und wo haben wir eine Gemeinde, die hinter uns steht, wenn wir nicht in einer Gemeinde eingesetzt sind und auch regelmäßig teilnehmen? Die Gemeinde ist unglaublich wertvoll und das Gebet der Gemeinde auch. Es gibt auch Christen, die sind enttäuscht von der Gemeinde. Da ist eine Verletzung passiert und es tut weh, wirklich. Aber bitte lass dir die Freude an der Gemeinde nicht rauben. Suche ein Gespräch, ein seelsorgerliches Gespräch. Sag, was dich belastet und bring es zu Gott. Und bitte ihn, dass du es loslassen kannst. Die Gemeinde ist ein Heilmittel, dass wir beim Glauben bleiben und nicht Schiffbruch erleben. Ein junger Mann traf ich kürzlich, ein Jugendfreund. Ich hatte riesen Freude, ihn wieder zu sehen und was wir alles miteinander gemacht haben. Jugendarbeit, wir standen Seite an Seite. Wir waren miteinander im Auto unterwegs, gefährliche Überholmanöver, oder wir haben auch miteinander Lieder gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, haben wir auch miteinander gesungen. Kürzlich traf ich ihn wieder, ich fragte, wie es ihm ginge. Da hat er erzählt, eine Lebenskrise, so, die Eltern haben sich scheiden lassen. Dann ist er weggezogen wegen der Ausbildung, keinen Gemeindeanschluss gefunden, dafür eine Freundin, die aber nicht an Jesus glaubt, der Glaube ist auf Sparflamme, weil er keinen Anschluss zu einer Gemeinde gefunden hat. Ich sage nochmal, so wie in den ersten Lebensjahren unsere natürliche Familie uns Halt, Identität und Sicherheit gibt, so hat Gott uns ein wunderbares Geschenk gemacht. Das ist die Gemeinde, die uns begleitet, bis wir einmal bei Jesus ankommen. Ein weiteres Heilmittel ist die Einsicht. Besser gesagt, die Einsicht, dass wir keine Einsicht haben. Im Vers 16. Asaf hat begonnen zu studieren. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, wieso es mir so geht. So schlecht und den anderen so gut. Aber es war mir zu schwer. In der Geschichte, die ich erzählt habe von uns ganz am Anfang, da war eine Frage von meiner Frau, wieso, was habe ich falsch gemacht? Obwohl es offensichtlich ist, dass sie ja nichts falsch gemacht hat. Aber die Frage, was habe ich etwas falsch gemacht? Und so sinnen wir auch nach, wenn wir leiden. Habe ich eine Sünde in meinem Leben? Bin ich Gott ungehorsam gewesen? Ist in meiner Familie noch Schuld vorhanden? Habe ich eine falsche Entscheidung getroffen? Wir studieren und studieren und es tut gut, hier diese Medizin einzunehmen von Asaf. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Wir können nicht alle Faktoren in unserem Leben begreifen und verstehen. Wieso nicht? Weil wir wissen dürfen, unser Leben ist unter der Führung von Gott. Eigentlich müsste hier morgen, heute, Stefan Reutemann stehen. Das ist dieser Mann, der gepredigt hat von Jona, jedes Jahr wieder. Könnt ihr euch vielleicht erinnern. Aber er kann nicht hier sein, weil er einen schweren Unfall hatte. Und ich kann nicht begreifen, wieso. Dieser Mann, ich hatte so Freude an seinen Predigten, er war so engagiert mit Jesus unterwegs, so begeisternd. Er hat ein großes Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen, darum hat er sich auch eingeschrieben beim Fußballverein, hat Sport gemacht mit anderen Männern, aber genau dort hat er einen solchen heftigen Aufprall mit seinem Kopf an einer Stange, dass er seither nicht mehr arbeiten kann. Und Gott hat, ja, ich wünsche mir, dass Gott ihn heilt und wiederherstellt. Und ich kann nicht begreifen, wieso. Aber das Vertrauen auf Gott lehrt uns, dass auch wenn wir keinen Grund sehen für das Leiden, es nicht heißt, dass Gott keinen Grund dafür hat. Und das braucht diese Einsicht, diese Demut. Ein anderer Vergleich, wenn ich sage, heute Morgen hat es keine Mäuse hier im Gottesdienst. Ja, ich sehe keine auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass es keine hat. Es könnte tatsächlich. Vielleicht ein bisschen komischer Vergleich, wenn die Situation so ernst ist. Aber wenn wir keinen Grund sehen für das Leiden, heißt es nicht, dass Gott nicht einen Grund hat und uns einen guten Lebensweg führt. Die Einsicht hier, dass wir selber keine Einsicht haben, führt uns dazu, Gott ganz zu vertrauen. Und hier kommen wir ins Staunen ab der Größe von Gott. Je kleiner, dass wir Menschen uns sehen, desto größer erscheint uns Gott. Sehen wir in der Natur. Mein Schwiegervater, der ist Mathematiker. Und er kommt ins Jubilieren, wenn er eine Sonnenblume sieht. Ja, nicht, weil das so schöne Blätter sind und so schöne Farben, nein, einfach weil die Kernen so schön angeordnet sind. Ja, das sind verschiedene Spiralformen, übrigens auch bei einer Tannenzapfe, ganz elegant, wie Gott das gemacht hat, und es bringt uns ins Staunen. Dasselbe bei der Regelmäßigkeit von Bienenwaben oder bei der Symmetrie von Schmetterlingen. Oder schaut zu Hause einmal eure Katze an, linke und rechte Hälfte genau identisch. Oder die Schneeflocke, es gibt keine gleiche Schneeflocke. Und es gibt eine Schneeflockenforschung. Und das bringt uns in Staunen, wie groß und mächtig das Gott ist. Letzte Woche erhielt ich ein Bild von jemandem auf dem Campingplatz, und der wurde mitten in der Nacht überrascht von Gott sozusagen. Hat hochgeschaut, eigentlich zum WC gehen, dann hat hochgeschaut und der Sternenhimmel. Mächtig und majestätisch. Und dazu die Worte: von Gottes Schöpfung überwältigt. Und das dürfen wir sein. Wenn wir Gottes Schöpfung sehen, wir dürfen überwältigt sein, wie groß und mächtig Gott ist. Und dasselbe gilt auch, wenn wir Gottes Wort lesen und studieren. Wir können staunen nur, wie groß das Gott ist. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, den könnt ihr, der steht im Psalm 115, Vers 3, und der gilt für eure Situation. Wenn du dich schwach fühlst, und du musst sagen, ich sehe den Grund nicht für mein Leiden, dann gilt hier dieser Vers. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Können wir da nicht lachen über unsere Nöte? Weil wir an einen Gott glauben, der das Universum gemacht hat. Und wir können wissen, er kann schaffen, was er will. Können wir das einmal miteinander lesen hier vorne? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Und jetzt stell dir noch einmal deine Situation vor Auge, die dir Mühe macht und schwierig macht. Gott ist alles möglich. Und wir sagen es noch einmal, wir sagen es noch mal dir zu als ganzer Gemeinde. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Glaubst du das? Dass Gott deine Situation wenden kann, zum Guten wenden kann oder dir innere, tiefe Kraft geben kann, um auch Schwieriges durchzutragen. Wunderbar, was für einen Gott wir haben. Und im Blick darauf, wenn wir andere mit anderen reden und andere ermutigen, oft sagen wir ja, du hast eine Prüfung, ja, du schaffst das. Aber vielleicht tut es auch gut, einmal zu sagen, schau, Gott ist so groß. Es ist ein kleines, ihm zu helfen. Du bist in seiner Hand. Geh nur mutig vorwärts. Er schenkt dir das Gelingen nach seinem Willen. Unsere Einsicht einzusehen, dass wir wenig wissen, aber dass dafür Gott umso größer ist. Das ist Balsam, ist heilsam für unsere Seele. Dann kommt der Weitblick. Asaf geht ins Haus von Gott und da hat er plötzlich eine Wahrnehmungserweiterung. Er sieht plötzlich, es gibt noch mehr, als ich einfach nur vor Augen gesehen habe. Und das lesen wir im Vers 17. Da heißt es: Und ich ging in das Haus Gottes, in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, im Vers 18, Vers 19, wie werden sie so plötzlich zunichte? Das Ende sieht Asaf an. Er merkt plötzlich, die Hauptsache kommt erst noch. Er merkt plötzlich, es kommt nicht darauf an, was für ein Glück und Hochgefühl wir in dieser Welt erleben, sondern es kommt darauf an, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Wenn ihr in einem Theater sitzt, dann kommt es ja auch nicht darauf an, was für Lampen dort aufgehängt sind oder was für Stühle dort sind. Und es kommt schon darauf an, wie bequem die Stühle sind. Ja. Aber die Hauptsache ist doch, was kommt, wenn der Vorhang aufgeht. Was dahinter ist, das ist doch die Hauptsache. Das ist, worauf man gespannt ist. Und so ist auch hier das Wort Ende zu verstehen. Nicht einfach Sackgasse, Schlusspunkt, sondern das, was danach kommt. Und Asaf hat gemerkt, es kommt ja noch etwas danach. Und Asaf sieht hier die Menschen, die nicht wie er auf Gott vertrauen, sondern Menschen, die auf ihre eigene Stärke vertrauen, die selbstsicher, selbstbewusst, großmächtig durchs Leben gehen. Gestern waren wir wieder auf der Straße mit einigen von uns und grundsätzlich muss ich mal sagen, ich staune, wie die Menschen, die Gott nicht so kennen wie wir, wie offen sie sind. Wir waren zu dritt unterwegs und Jael war auch dabei und sie ist dann auf drei junge Frauen zugesteuert und hat ein Gespräch mit ihnen angefangen. Wir haben da so einen super Leitfaden, der uns hilft, konzentriert auf das Wesentlichste, das Evangelium weiterzugeben. Und wir stellen dann immer so die Frage, bist du sicher, dass du ewiges Leben hast? Wunderbare Frage. Und dann hat eine von diesen Frauen gesagt, nein, aber ich will es wissen. Wunderbar, wie Menschen offen sind, und das erleben wir immer wieder auf der Straße. Menschen suchen, sie spüren, es gibt ein Danach, aber sie wissen nicht, wie. Eine weitere Frage, die wir ihnen stellen, ist, angenommen, du stirbst heute. Du kommst vor Gott und Gott fragt dich, wieso soll ich dich in den Himmel lassen? Was antwortest du ihm? Und dann ist schon erschütternd, wie unsicher es die Leute sind. Oder wie man sagen muss, dieses Fundament, auf dem sie meinen zu stehen, das ist ein schlüpfriger Grund. Sie meinen, etwas Sicheres zu haben, aber vor Gott gelten diese Gründe nicht. Ich bin getauft und konfirmiert. Oder ich mache immer das Beste aus der Situation, wo ich drin stecke. Oder ich habe etwas zustande gebracht mit Arbeit, Beruf und Familie. Und dann tut es gut, erklären zu können, wie dass wir Heilsgewissheit haben, wie wir sicher sind, dass wir eine Ewigkeit bei Gott verbringen können. Das ist das Zeichen von jedem, der mit Jesus unterwegs ist, diese Gewissheit, gerettet zu sein. Und wenn es bei dir nicht ist, dann komm nach dem Gottesdienst hier vorne, da sind Menschen, die beten mit dir. Oder nimm eine Seelsorge, seelsorgerliches Gespräch in Anspruch. Wir erklären dann immer mit wunderbaren Beispielen, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen und diesen Rettungsring ergreifen können. Und dann ist es interessant, am Schluss von dem Gespräch sagen dann viele, ja, es ist halt wichtig, dass jeder seinen eigenen Glauben hat. Und damit sagen sie, ja, es ist gut, was da alles Gott gemacht hat, aber ich nicht. Und diese Menschen stehen auf, ja, es ist unsicher, so durchs Leben zu gehen, wenn man nicht weiß, dass man eine Ewigkeit mal bei Gott sein wird. Asaf hat gemerkt, es kommt darauf an, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Und er hat sich gesagt, ja, es lohnt sich, im Glauben dran zu bleiben, nicht aufzugehen, weiterzugehen. Dennoch bleibe ich stets an dir, ist der Schlüssel, dieses Erkenntnis, das Asaf später im Vers 23 gehabt hat. Wir haben heute miteinander angeschaut, einige Heilmittel für den Glauben. Und ich möchte dir Mut machen, diese Heilmittel in Anspruch zu nehmen, wenn du heute angesprochen worden bist. Aber ich möchte dir auch Mut machen, diese Mittel, die du kennengelernt hast, die du auch schon lange kennst, anzuwenden in deinem Umfeld. Da ist jemand zu uns gekommen habe ich am Anfang erzählt, und hat uns den Spitzwegerich gebracht. Und genauso ist es auch deine Aufgabe, mal selber anzuwenden und dann auch weiterzugeben. Vielleicht, dass du in der nächsten Woche auch dazu da bist, jemandem zuzuhören, dass jemand sein Herz ausschütten kann. Vielleicht ist es ein Ehepartner, wo du aufgefordert bist, einmal zuzuhören, ernst zu nehmen, nicht dich zu verteidigen, nicht Gott zu verteidigen, nicht andere verteidigen, einfach mal zuhören. Alle Not in einem Kessel sammeln, ja, nicht selber trinken, ja, dann zu Gott bringen. Komm, wir beten miteinander. Wir bringen das jetzt zu Gott. Vielleicht ist es auch ein guter Freund oder ein Kind, das eine Not hat. In der Schule sich einmal Zeit nehmen, zu zweit, um zuzuhören. Dann auch das Gemeindemittel kannst du auch mal anwenden. Vielleicht kennst du jemanden, legt dir Gott jemand aufs Herz, da merkst du, oh, er ist schon lange nicht mehr da gewesen. Dann will Gott dich gebrauchen, mal nachzufragen und zu sagen, komm wieder. Komm wieder in die Gemeinde. Die Bibel fordert uns auf, gegenseitig einander zu ermutigen, die Gemeinde zu besuchen. Vielleicht ist es auch so, dass du Menschen kennst, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Auch ihnen ist die Gemeinde offen. Ich erinnere an den Apro-Talk, wo wir ein Zeugnis hören von jemandem, der zum Glauben gekommen ist. Eine ideale Gelegenheit, Menschen in die Gemeinde einzuladen. Oder der Glaubensgrundkurs, der im November stattfindet. Leute einzuladen, mitzunehmen. Dann auch die Einsicht, das Einsichtsmittel. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Vielleicht ist es mal dran, bei anderen Gottes Größe zu bezeugen. Schau, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er geht mit dir auch durch diese Not hindurch. Und ich bete jetzt mit dir, mit der Zuversicht, dass Gott eingreift und dir hilft und zur Seite steht. Und auch das Weitblick, die Weitblickmedizin will auch auf andere angewendet werden. Ich habe mir so vorgestellt, Menschen, die ihr Leben lang so selbstsicher und durchs Leben gehen, aber eigentlich stehen sie auf schlüpfrigem Grund, ist eine Katastrophe, dieser Gedanke. Vielleicht kannst du dir Zeit nehmen in der nächsten Zeit für 3 Personen zu beten in deinem Umfeld. Jeden Tag 1 Minute für jede Person, das sind 3 Minuten. Schreib dir diese Namen auf, vielleicht sind es Kinder, vielleicht sind es Nachbarn, alte Freunde. Schreib dir diese Namen auf und bete regelmäßig für Freunde, dass sie nicht einmal vor Gott stehen und merken, nein, ich bin auf schlüpfrigem Grund gestanden, ich habe ein Ende mit Schrecken genommen. Das soll uns aufrütteln und wach machen, für andere Menschen einzustehen im Gebet. Gott stärkt unseren Glauben. Er gibt uns auch eine Aufgabe, das weiterzugeben, was er uns anvertraut hat. Ich möchte noch beten. Jesus, wir sind deine Jünger und folgen dir nach, im Leben und im Sterben, durch Hochs und durch Tiefs. Jesus, du hast uns nicht versprochen ein einfaches Leben, nein, du hast gesagt, nehmt mein Kreuz auf und folgt mir nach. Du hast gesagt, leide mit mir als ein guter Streiter Christi. Und da gehören Nöte und Zweifel dazu, Herr. Aber ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt damit, sondern dass du uns Heilmittel gibst, Herr. Danke dürfen wir immer wieder unser Herz bei dir ausschütten. Danke gibst du uns die Gemeinde, die uns begleitet in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Geschwister, so liebevolle Geschwister, die uns zur Seite stehen. Danke, Jesus. Danke für die Vorbilder in dieser Gemeinde. Danke für Menschen, die sich so liebevoll einsetzen hier. Ich danke dir auch für deine Größe, Herr. Wenn wir nicht weitersehen und die Probleme groß sind, du bist doch der Herr. Du hast Himmel und Erde gemacht. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Wir loben dich dafür, Herr Jesus. Ich danke dir auch, Herr, dass du uns eine wunderbare Ewigkeit bereitest. Die Hauptsache kommt noch, Herr Jesus. Und ich bitte dich, entzünde unsere Herzen für Menschen einzustehen, die dich noch nicht kennen, Herr Jesus, und dass sie dir begegnen, Herr. Amen.